Mein Name ist Klaus-Peter Röhl. Ich bin zusammen mit einem Kollegen in der pädagogischen Sektion in Dornach in der Schweiz. Dieses Haus heißt Goethe Arnum und das ist die Koordination der vielen Waldorfschulen weltweit, die pädagogische Sektion. Ich selber bin in Norddeutschland an der dänischen Grenze aufgewachsen und dort haben wir 1983 eine Waldorfschule gegründet. Wir waren ganz jung und wollten unbedingt auch in dieser Stadt so eine Rudolf Steiner oder Waldorfschule gründen. Da haben wir uns zusammengeschlossen und jahrelang vorbereitet und dann 1983 gleich eine Schule gegründet. Dort war ich viele Jahre Klassenlehrer, Musiklehrer, Englischlehrer manchmal und Philosophie- und Religionslehrer.
Die Waldorfpädagogik feiert dieses Jahr das 100-jährige Jubiläum. Was war damals vor 100 Jahren bahnbrechend, anders? Was hat die Waldorfpädagogik Neues in die Welt gebracht?
1919, dieses Gründungsjahr der ersten Waldorfschule in Stuttgart, war ein ganz umkämpftes, ein unruhiges soziales Jahr. Der Weltkrieg war vorüber und es zogen Demonstranten von der roten Seite und andere Demonstranten von der anderen Seite, die zogen durch die Straßen und es war wirklich Unruhe. Der Kaiser hatte abgedankt, das gab es nicht mehr. Wie wird ein neuer Staat, wie wird ein neues Land sich regieren? Das war eine unruhige Zeit. Und genau in dieser Zeit wurde Rudolf Steiner gefragt, für die Arbeiter dort in der Stadt zu sprechen. Von Daimler-Benz, von Siemens, von Waldorf Astoria, Zigarettenfabrik. Und das hat er gemacht, manchmal vor 1000 Arbeitern, die dann auf Tabakballen saßen. Und da waren nun einige Vorarbeiter in dieser Waldorf Astoria Zigarettenfabrik. Die hat das interessiert, was dieser Steiner da sagt. Steiner sagte, die Zukunft für eine neue soziale, gute menschliche Idee, die wird in der Schule geboren. Die Schule kann da gute Anlagen geben für neue Ideen in der Gesellschaft. Und das haben die Arbeiter ernst genommen und zu ihrem Fabrikbesitzer Emil Mold haben sie gesagt, kann dieser Steiner noch einmal kommen und sprechen? Und dann haben sie direkt gefragt, kann man so eine Schule, so eine ganz andere Schule hier in der Fabrik begründen für unsere Kinder, ganz konkret für die Arbeiterkinder? Das hat Rudolf Steiner zugesagt und dann wurde in ganz schneller Zeit, gab es die Genehmigung für eine sogenannte freie Einheitsschule und damit war gemeint, das ist für jedes Kind, nicht nur für Kinder von reichen Menschen oder nur Arbeiterkinder, sondern das ist eine Einheitsschule für alle, das war neu und die muss aber dann auch autonom sein. Die Lehrer, die das pädagogische Programm machen, die müssen auch wirklich eine neue Idee haben. Und da war jetzt Rudolf Steiners neue Idee, dass nicht wie früher sozusagen eine Menge Wissen in kurzer Zeit hauptsächlich so für das Kopfwissen eingebracht, eingetrichtert wird, sondern dass der ganze Mensch, der ganze junge Mensch lernt. Das heißt Wille, Gefühl und Denken zusammen. Man kann auch sagen Kopf, Herz und Hand zusammen. Und das ist Waldorfpädagogik, dass immer der ganze Mensch angesprochen wird, der ganze Mensch lernt, aber auch der ganze Mensch arbeitet und dann etwas einsetzt. Diese Waldorfschule hat also die Grundidee, dass neben allen Fächern des Lernens, also Sprache, Geschichte, Geografie, Mathematik, alles das wird natürlich unterrichtet, aber daneben ist das immer auch künstlerisch und von Kunst begleitet, damit der ganze Mensch auch tätig werden kann. Das wäre ein Charakteristikum der Waldorfpädagogik. Und das war neu damals. Auch die Lehrer, die ersten, dort wurde sofort mit 8 Klassen angefangen in Stuttgart. Auch für die Lehrer war das Neuland, das muss man ehrlich sagen. Sie haben ganz viel Neues entdeckt in der ersten Zeit. Es waren sofort 200 oder mehr als 250 Schüler, 8 Klassen.
Seitdem wurden noch ganz, ganz viele Waldorfschulen gegründet auf der ganzen Welt. Und dieses Gründungsfieber, das lässt nicht nach. Nach der Wende kam das östliche Europa dran. In China werden sehr viele Waldorfschulen gegründet. Warum geschieht das? Warum hatte diese Herangehensweise so einen Erfolg? Warum wollen die Eltern ihre Kinder in so eine Schule schicken?
Jetzt muss man noch dazu sagen, dass die Weltanschauung Rudolf Steiners ein bestimmtes Menschenbild ist. Und das hat er damals zusammengefasst und auch dargestellt für die Arbeiter, für diese Eltern, dass das die Anthroposophie ist. Die Anthroposophie ist ein ganzheitliches Menschenbild, das den Menschen nicht nur nach seinem Gedanken, sondern auch nach seiner ganzen ganzen Empfindungskraft und seiner ganzen Zukunftsbedeutung als geistiger Mensch anschaut. Also ein ganzheitliches Menschenbild. Anthroposophie, die Lehre vom Menschen. Und das hat auch die Arbeiter überzeugt damals. Und das war wohl auch der Grund, dass dann in dem Moment, wo die eine Schule wie so eine Art Musterschule gut geht, dass ganz schnell Freunde, die auch die Anthroposophie kannten, dieses in andere Länder getragen haben. Sodass nach Norddeutschland, Hamburg oder Den Haag, Holland, dass in andere Länder ganz schnell der Impuls weitergetragen wurde. Und so gab es eine Ausbreitung von Waldorfschulen, die bevor der Zweite Weltkrieg kam, schon eine ziemliche Anzahl hatte von 20, 30 Schulen weltweit, immer durch einzelne Menschen irgendwohin gebracht. Dann aber kam diese Kriegszeit, wo das völlig niederlag. Das wurde von den Nationalsozialisten nicht gewünscht, so eine freie Schule. Viel zu offen, viel zu frei, viel zu künstlerisch. Und umso stärker ging die Ausbreitung der Waldorfschulen dann nach dem Zweiten Weltkrieg weiter. 1946, das ging bald in die Hunderte der Schulen. Und heute sind wir tatsächlich bei 1160 oder 70 Schulen. Alles Waldorfschulen, aber die ganz verschieden sind, je nach Kultur. Und seit China ganz geöffnet war, so seit 20 Jahren, besonders im Wirtschaftlichen, hat diese Idee auch durch die Medien, durch das Internet, hat diese Idee Waldorfpädagogik auch in China Fuß gefasst. Immer über bestimmte Begegnungen, immer über einzelne Menschenindividualitäten. Und so gibt es jetzt in Chengdu als erste Schule, aber dann in ganz anderen Orten auch 30, 40, 50, wenn nicht 60 Initiativen in China. Für die ist das ganz neu, für die Freunde dort. Ganz anders als das staatliche System, das sehr militärisch ist, also 2400 Schüler in Uniform. Und manche Menschen in der Regierung dort wissen, dass das nicht die Zukunft sein kann. Und deshalb werden solche Experimentalschulen geduldet, so hoffentlich eine Zeit lang. Aber hauptsächlich sind es auch in China die Eltern, die eine andere Pädagogik für ihre Kinder wollen. Dass ihre Kinder einfach gerne zur Schule gehen, dass sie auf verschiedenen Gebieten gefördert werden und nicht nur einseitig sozusagen in dem Gedanken lernen.
Sie haben schon erwähnt, dass die Nazis gegen die Waldorfpädagogik waren. Vielleicht ist jetzt dieser Gegenwind nicht so stark, aber es gibt immer wieder neben den Befürwortern auch ganz viele, die kritischer damit umgehen. Womit ist das zu erklären, dass viele irgendwie nicht verstehen, was in so einer Waldorfschule passiert?
Ich denke, dass man den Mensch ansieht, nicht nur als der, der etwas Bestimmtes in seiner Prüfung abliefert und schreibt, also bestimmte Gedanken, und die man dann auch prüfen kann, sondern dass die Waldorfpädagogik deutlich sagt, hier ist ein ganzer Mensch und er hat eine Seele, und das Seelische in einem Kind wie in einem Erwachsenen, das spielt eine große Rolle. Aber wie fasst man dieses Seelische? Das ist schon ein bisschen nicht unheimlich, aber ungewohnt, dass man einfach die volle Seele ernst nimmt eines Menschen. Und noch ungewohnter ist, dass man sagt, da ist ein innerer Geist im Menschen, ein Selbst, ein Ich, wie man es nennen will, ein Kern. Und den will die Waldorfpädagogik achten in jedem Menschen, ob er erwachsen ist oder ganz klein und jung. Diesen geistigen Kern achten wir. Und wenn man das heute sagt, da ist eine Pädagogik, die schätzt die äußere Arbeit, sie ist sehr initiativ, sie baut Schulen und so weiter. Sie hat auch Fabriken und es gibt verschiedene Dinge, aber sie schätzt auch das Seelische und auch das Geistige. Das ist schon ein bisschen ungewohnt, ja, zum Beispiel aus wissenschaftlicher Richtung. Deshalb ist es uns ganz recht als Waldorf-Bewegung um die Welt, dass immer stärker von den Universitäten und bestimmten Universitäten wir richtig durchgeforscht werden. Wie macht Waldorf Methodik? Wie sind Eltern zufrieden mit Waldorfschule? Warum sind Eltern zufrieden? Wie lernen die Kinder? Was sagen die ehemaligen Schüler? Da gibt es eine Reihe von Forschungen heute. Und dann möchte man eben ein bisschen damit umgehen. Was ist diese Waldorf-Idee? Und die Grundidee ist eben nicht so einfach, dass man jedem Menschen zutraut, auch Neues aus sich selbst, aus eigener innerer Kraft zu entwickeln. Das ist ein bisschen unbestimmt für manche Menschen. Dann gibt es auch eine wissenschaftliche Richtung, die einfach sagt, ja, das ist eure Methode, die ist anscheinend sehr erfolgreich und beliebt bei den Eltern, aber das ist scheinbar nicht wissenschaftlich. Und da, glaube ich, sind wir auf einem neuen Weg, dass ganz deutlich an vielen neuen Büchern zu sehen ist, das kann man auch sehr gut mit Wissenschaft betrachten. Die Anthroposophie selbst, von Rudolf Steiner entwickelt, die war auch und ist eine Geisteswissenschaft, aber eben nicht eine rein äußerlich materielle, sondern auch eine geistige Wissenschaft. Man kann sehr gut und genau über seelische Dinge sprechen. Man kann sehr gut und genau über Geistiges sprechen, das jedem Menschen angeht. Aber das war noch neu und das ist auch heute noch manchmal neu, das Wort Geisteswissenschaft im anthroposophischen Sinne.
Wir haben das ja schon erwähnt, es sind 100 Jahre vergangen, seitdem es diese Pädagogik gibt, seitdem die erste Waldorfschule gegründet wurde. Wir leben jetzt in einer völlig anderen Welt. Man sagt, die Kinder haben sich auch verändert. Wie nehmen das die Waldorfschulen wahr? Inwieweit lassen sie Technologie rein? Inwieweit versucht man irgendwie mit der heutigen Welt klarzukommen?
Also es ist ein Urgesetz der Waldorfpädagogik, nicht sich abzuschließen oder abzugrenzen gegenüber der Welt, sondern immer mit der Welt mitzugehen, die Welt wahrzunehmen, auch die Welt zu lieben und auch neue Impulse in die Welt zu tragen. Waldorfpädagogik ist ein Kulturimpuls. Und die Eltern, die das jetzt länger kennenlernen als Waldorfeltern, die spüren das, dass in dieser Schule das Musikalische, das Künstlerische, das Menschliche, das Soziale, auch das Gesellschaftliche, das lebt dort. Und vor allen Dingen, fast jede Waldorfschule ist anders gegründet, immer lebt auch Unternehmertum da oder Initiative. Das ist gerade Waldorfpädagogik. Und insofern sind die Waldorftüren offen für bestimmte Dinge. Aber Waldorf sagt ja, wir nehmen alles rein, was heute dran ist. Und das ist anders als vor 100 Jahren, ganz deutlich. Die Technologien sind viel weitergegangen, die Medien sind weitergegangen, die Digitalisierung ist überall schon, in den Bussen, in den U-Bahnen, überall lebt man mit der Digitalisierung, auch in den Elternhäusern. Und jetzt sagt aber Waldorf, wir machen das nicht blind, einfach alles in jede Klasse stopfen, sondern wir müssen immer noch schauen, typisch Waldorf, dass wir immer die Entwicklungsphase des Kindes achten. Das heißt, wir werden im Kindergarten nicht irgendwelche elektronischen Medien oder so einführen, denn ihre Gesundheit besteht ja gerade darin, ganz fein in der realen Begegnung zu leben, in den Liedern, in den Bewegungen eines Waldorf-Kindergartens. Es gibt ja 2400 Waldorf-Kindergärten um die Welt herum und das lieben die Eltern und die Kinder und da hat das nichts verloren mit den Medien. Später kommt in der Mittelstufe ein Alter, wo sie langsam natürlich das viel näher kennenlernen und auch die Naturwissenschaften wie Physik und Chemie dann stärker unterrichtet werden. Und jetzt muss man sehen, in welchem Alter gehört jetzt so eine Medienkunde? Wo gehört die hin? Da gibt es jetzt neue Forschungen und ein sehr interessantes Buch, zum Beispiel von Hübner, von Edwin Hübner, Medienpädagogik. Und da merkt man, Waldorf erzieht in zwei Richtungen zu diesen Medien. Die erste Richtung ist eine passive Medienerziehung. Ich werde innerlich stark als Schüler, weil ich auf verschiedensten Gebieten gefordert bin. Und diese innere Stärke, das ist auch eine Medienerziehung, dann kann ich anders den Medien später begegnen. Die zweite Stufe, ganz anders, ist die aktive Medienerziehung, wo dann, ich weiß nicht, ab 8., 9. Klasse, ab bestimmten Stufen, das direkt auch mit den Schülern besprochen wird. Um was für Medien geht es? Wie gehen wir mit dem Handy um, mit all den Geräten, die wir heute haben? Das muss auch kommen, dass man dann direkt mit den Schülern solches bespricht und mit Elternabenden oder mit Arbeiten, die eine Schule, eine eigene Art zu arbeiten, wie sie mit Medien umgeht.
Wir können natürlich nicht in die Zukunft sehen, aber was erhoffen Sie sich? In welche Richtung kann sich noch Waldorf entwickeln? Was sollte in den nächsten 100 Jahren passieren?
Jetzt ist das schon so, dass Waldorf Schulen aus den letzten 30 Jahren, denke ich, sich schon verwandelt haben. Wir haben ganze Schulklassen, die balancieren, Einrad fahren, auch hohe Einräder, Zirkusveranstaltungen. Je weniger die Kinder in der Umgebung noch klettern, balancieren, sich bewegen, alle diese Dinge tun können heute, desto mehr hat Waldorf dieses Bewegungselement in die Klassen ganz stark genommen oder in die Pausen oder in Unternehmungen und Projekte. Das ist schon eine ganz starke Veränderung. Der Sinnesmensch, der Bewegungsmensch wird stärker heute durch die Schule gefördert. Wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, dann ist ganz deutlich, Waldorf ist noch jung, die Waldorfpädagogik ist noch jung und es sieht ja so aus, dass diese digitale Medienkultur immer stärker wird. Also wird auch das Bedürfnis von Familien und Kindern stärker werden, einen Ort zu haben, wo man auch noch sich bewegt, wo man sogar künstlerisch sich bewegt, wo man aus tiefstem Interesse zuhört und einfach als Mensch gerne sich entwickeln will. Das wird noch zunehmen, diese Spannung zur Gegenwart. Und insofern ist Waldorf jetzt noch jung und wird eine Pädagogik sein, die zum Beispiel die leibliche Gesundheit, welche Rolle spielt die Gesundheit meines Körpers für das Lernen? Da wird noch ganz viel kommen in Zukunft, da wird die Waldorfpädagogik noch herausgefordert sein. Eine Sache merkt man schon jetzt, es gibt eine neue Forschungsrichtung, die heißt Embodied Cognition, das heißt verkörpertes Lernen, und das ist noch ganz jung jetzt, aber da merkt man schon, dass alles gedankliche, intellektuelle Lernen, aber auch Gefühlsregungen, alles hat einen starken Durchschlag auf die leibliche Gesundheit. Das kann man heute feststellen, das kann man heute messen. Und insofern wird Waldorfpädagogik eine Linie sein, die die Grundgesundheit des jungen Menschen bis ins Leibliche, seelische und leibliche, das wird sie vertreten, und da wird noch ganz viel Nachfrage sein für Waldorfpädagogik.